Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In 7 Ganzjahresfreibädern in Hamburg können Sie zu jeder Jahreszeit unter freiem Himmel schwimmen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befreie ich den ehemaligen Profifußballer und St. Pauli-Spieler Jan-Philipp Kaller, der vor kurzem erst seinen Abschied bei den Kiezkickern feierte, unter dem wunderbaren Titel All Colors Are Beautiful. Ahoi Schnecke!
Moin Lars, vielen Dank für die Einladung.
Ja, genau am 21. Juni 2020 hattest du dein letztes offizielles Spiel beim FC St. Pauli, ein 1:1 gegen Jahn Regensburg, mitten in der Pandemie vor leeren Tribünen. Jetzt hast du nachträglich einen sehr gebührenden Abschied bekommen und konntest mit vielen alten Teamkameraden nochmal im Millerntor auflaufen. Über 10.000 Fans waren bei relativ ungemütlichem Wetter da. Selbst ich bekomme bei der Geschichte Gänsehaut. Ich wäre sehr gerne da gewesen, war aber leider nicht mal in Hamburg. Wie sehr hat denn dein Herz gehüpft?
Oh, das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben. Das muss man tatsächlich erlebt haben. Du hast es gesagt, ein Abschied vor 3 Jahren, vor, ich glaube, es waren damals 200 Zuschauer zugelassen. War schon sehr traurig, dass man das nicht so feiern konnte, wie man sich das vorstellt oder dann vielleicht auch verdient hat. Und umso mehr freue ich mich, dass dann vor ein paar Tagen, vor Wochen, dieser Abschied so noch einmal nachgeholt werden konnte. Ich wirklich viele tolle alte Weggefährten, tatsächlich alt gewordene Weggefährten mit am Millerntor begrüßen konnte. Und ja, du sagst, das Gänsehaut war nicht nur bei dir Programm, sondern bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Menschen.
Jetzt wirst du ja nicht sagen, über wen du dich am meisten gefreut hast, wahrscheinlich ja über alle, mindestens 22, es waren wahrscheinlich knapp 30 Leute, die zusammengekommen sind.
Aber noch mehr.
Gab es noch jemanden, der gefehlt hat, weil er gute Gründe hatte, wo du gesagt hast, schade, das wäre jetzt die Kirsche auf der Torte gewesen?
Wie du sagst, es waren richtig viele coole, tolle Leute da und ich freue mich tatsächlich über jeden, der da war, egal ob Spieler und auch Zuschauer, über 10.000 Leute, die sich das Gegurke da angeguckt haben, freue ich mich riesig drüber. Und ja, von den anwesenden Spielern auf dem Platz, ich habe leider relativ kurzfristig noch von Lasse Sobich und von Finn Bartels krankheitsbedingte Absagen bekommen. Die beiden hätte ich natürlich noch gern dabei gehabt. Und Mats Möller-Deli, der musste leider zur Nationalmannschaft und Florian Bruns hat irgendwie keinen frei bekommen. Aber wenn man sich das so anguckt, was die dann auch im Pokal und so gemacht haben, war das vielleicht berechtigt, dass er in Freiburg bleiben muss.
Er hat seine Zeit zur Vorbereitung gut genutzt. Aber Ian Joy war da, das fand ich natürlich ganz großartig. Der hat vermutlich ja die weiteste Anreise gehabt, ne?
Genau, mit Jono Borgo zusammen. Die beiden waren auch die Ersten, die irgendwie direkt nach der Anfrage geantwortet haben, geil, ich komme, Flüge gebucht, Hotel gebucht, check, freue mich. Und ja, Wahnsinn, dass die beiden diese Reise auf sich genommen haben. Das zeigt aber auch so ein bisschen den Charakter des Teams von damals oder allgemein der Teams von damals. Die Jungs freuen sich einfach tierisch aufeinander und sich wiederzusehen. Und ich weiß gar nicht, bei Bollers Abschiedsspiel war es das letzte Mal, glaube ich, dass man in so einer Konstellation zusammengekommen ist. Und die Jungs freut es einfach, Hamburg und St. Pauli wiederzusehen und alle Jungs wiederzusehen und so ein bisschen alte Zeiten aufleben zu lassen und in Erinnerung zu schwelgen.
Du hast jetzt 17 Jahre für den FC St. Pauli gespielt, insgesamt 173 Pflichtspiele absolviert. Wenn du einen Moment bei den Kiezkickern nochmal erleben dürftest, welcher wäre es? Wen würdest du gerne nochmal so richtig einfrieren und nochmal hervorholen?
Eine Frage, die ich ziemlich häufig gestellt bekommen habe in den letzten Wochen.
Komisch.
Dein Millerntor-Moment, dein St. Pauli-Moment und irgendwie, ich weiß nicht, man von Tag zu Tag oder je häufiger man die Frage gestellt bekommt, lässt man sich das natürlich durch den Kopf gehen. Es ist echt verdammt schwer, sich einen Moment rauszupicken. Wenn ich das machen dürfte, müsste, sollte, dann ja, würde ich einfach Kaiserslautern sagen, weil ich in Kaiserslautern viele tolle magische Momente erlebt habe. Hab's mein erstes Zweitligaspiel dort machen dürfen und mein 100. Zweitligaspiel dort machen müssen dürfen, nicht müssen, und habe dort auch 50% meiner Tore geschossen. Von daher Kaiserslautern war immer ein ein gutes Pflaster für mich. Und ich glaube, der Punkteschnitt auf dem Betzenberg war für uns dann nachher auch gar nicht so schlecht.
Am Freitag findet ja das 30. Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli statt. Natürlich ist die Anspannung eine andere als Spieler. Aber wie empfindest du das jetzt, so die Spannung in der Stadt?
Die Anspannung als jetzt mittlerweile nur noch Fan ist, glaube ich, auch fast genauso wie beim Spieler. Also ich freue mich da auch schon seit Wochen, ich will nicht sagen Monaten, aber Wochen drauf. So jedes Mal, wenn du das hörst, dass dieses Spiel kommt, dann geht auch da dieses Kribbeln in einem los. Und gut, klar, wenn du auf dem Platz stehst, ist das noch ein bisschen was anderes. Aber ich glaube nicht, dass ein Fan, ein St. Pauli oder HSV-Fan sich weniger doll auf dieses Spiel freut. Wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Und ich hatte zuerst so ein bisschen das Gefühl, ach, je häufiger dieses Derby stattfindet, desto undramatischer oder unspannender wird's. Aber ganz im Gegenteil, ich glaube, die Leute aus dem Ruhrpott, Dortmund, Schalke, die freuen sich auch nicht weniger auf ein Derby, sondern gehört da zur Tagesordnung. Und genauso freue ich mich auch auf dieses Derby, sportlich sich auf Augenhöhe begegnenden Teams. Und bin gespannt, was da nachher am Ende vielleicht mit dafür sorgt, welches Team den Aufstieg schafft oder eben nicht schafft. Bin sehr gespannt auf dieses Spiel.
Wir wollen die Niederlage nicht herbeireden, aber wenn es dann der Fall ist, wie viel Einfluss hat sowas dann auf die Wochengestaltung danach? Geht man dann gar nicht mehr zum Gemüsehändler und in die Öffentlichkeit eine Woche? Oder wie hast du es gehalten?
Ich weiß nicht, was die HSV-Spieler nach der Niederlage machen oder nicht machen, aber es ist ein Spiel zu verlieren ist nichts Cooles. Das, glaube ich, kennt jeder Mensch, der nach einem verlorenen Spiel am Sonntag dann am Montag wieder zur Arbeit geht und von den Kollegen deswegen aufgezogen wird. Genauso ist das auch bei den Spielern, ne? Also wenn die ein Spiel verlieren und am nächsten Tag dann zum Bäcker, zur Tankstelle oder sonst was gehen, kriegt man auch schon das ein oder andere Mal einen Spruch ab. Schmerzt nach einer Derby-Niederlage natürlich noch ein paar Mal mehr, aber auch da, das Leben geht weiter, ne? Also es ist nicht so, dass man sich danach eingraben oder einbuddeln muss, sondern die Punkte gibt es nicht mehr wieder. Kopf hoch, Brust raus, arbeiten daran, dass das nächste Spiel gewonnen wird.
Das Leben geht weiter, das gilt ja für dich auch. Deine Ära als Fußballgott ist nun vorbei. Wie geht's denn jetzt weiter tatsächlich?
Ja, das, wie gesagt, mein letztes Spiel ist tatsächlich ja schon ein paar Jährchen her. Ich habe mittlerweile oder nach einer kleinen 2-3-monatigen Auszeit auch relativ schnell schon wieder Anschluss an dem Verein gehabt und gefunden und ins Berufsleben eingestiegen und bin zurzeit aktuell und immer noch im Kinder- und Jugendmarketing bei den St. Pauli Rabauken tätig, kümmere mich da so ein bisschen um die Freizeitsportangebote für die Kinder ab 1,5 Jahre und alles in der Organisation drumherum. Ja, bin Trainer bei den ersten Frauen bei St. Pauli, von daher mich lässt der Verein nicht los. Ich habe gefühlt noch mehr mit und für diesen Verein zu tun und ich freue mich. Die Kollaustraße war bisher irgendwie so mein zweites Wohnzimmer. Jetzt ist das mittlerweile das Millerntor und ich habe da mein Büro mit den Rabauken und gucke jeden Tag in das tolle Stadion rein und bin irgendwie dem Verein trotz Karriereende doch noch 1-2 Schritte dichter gekommen.
Wie hast du es eigentlich gemacht, nachdem du aufgehört hast zu spielen? Bist du dann trotzdem gleich wieder zu den Spielen gegangen oder brauchtest du auch da erstmal einen Abstand?
Ich hatte auch da einen Abstand. Ich weiß gar nicht, ob das so bewusst oder unbewusst. Es war zum einen natürlich noch Corona-bedingt, dass gar nicht so viele Leute in die Stadien durften. Ich glaube, am Anfang war es sogar auch ohne Zuschauer immer noch und dann Schritt für Schritt wurde es ein bisschen weiter geöffnet. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich in dem ersten Jahr nach meinem Karriereende auch nur ein Heimspiel im Stadion gesehen. Und dazu muss man dann ja auch sagen, es waren 17 Jahre bei einem Verein, den ich sehr, sehr gern habe. Und dann ist es auch nicht meine Entscheidung gewesen, aufzuhören, sondern es wurde mir ja quasi vorgegeben, nicht weiter Fußball zu spielen bei diesem Verein. Und das, muss ich sagen, war schon auch keine leichte und einfache Erfahrung, die man dann da so gemacht hat. In seinem Bilderbuch stellt man sich das dann ja alles so ein bisschen vor, dass man selber nach so einer langen Zeit ein bisschen mitbestimmen oder mitentscheiden kann, wann die sportliche Karriere zu Ende ist. Das war in diesem Fall dann leider nicht so, aber nichtsdestotrotz gehe ich mittlerweile auch wieder sehr gerne zu den Heimspielen der Jungs.
Wie sehr bestimmt denn der Spielplan der ersten Mannschaft deinen eigenen Kalender? Also jetzt mal abseits vom Traineramt und auch beim Job bei den Rabauken. Wenn der Spielplan rauskommt, wird das sofort eingetragen und alles andere abgesagt? Keine Freundschaftsgeburtstage und so weiter? Oder gehst du da ein bisschen lockerer um?
Die Spiele der Profis werden auf jeden Fall direkt in den Kalender eingetragen, aber hauptsächlich, um keine Parallelveranstaltung zeitgleich zu haben oder dies frühestmöglich abwenden zu können, was den Fußball mit den ersten Frauen angeht oder sonstige Termine mit der Arbeit. Wie gesagt, ich bin schon gerne auch im Stadion und viele der Mädels von den ersten Frauen gehen gerne und regelmäßig ins Stadion. Da versucht man als Trainer dann auch vieles möglich zu machen und vielleicht Spiele nicht unbedingt parallel anzusetzen oder zu legen. Dazu kommt bei mir ja auch, dass ich den einen oder anderen Tag dann auch mal im Stadion arbeiten muss und dann ist das natürlich noch besser, wenn dort keine Parallelveranstaltungen stattfinden, die ich dann aufgrund dessen verpasse.
Bevor wir zu unserer Top 3 kommen, wie ist dein Tipp für Freitag?
Ja, Derby, da kann es nur einen Gewinner geben, ne? Und ich würde sagen, dadurch, dass St. Pauli das in der Rückrunde echt überragend macht, überragend verteidigt, glaube ich auch, dass sie es hinkriegen, zu Null zu spielen und tippe auf einen 2-0-Sieg für den FC St. Pauli.
Großartig, wenn es denn so käme, also zumindest meine bescheidene Meinung. Wir sind bei der Top 3, wo kann man am besten Currywurst essen? Ich sage mal, Currywurst und Bratwurst gehört ja zum Fußball genauso wie die Eckfahne, sage ich mal. Wahrscheinlich hast du es über viele Jahre ja gar nicht machen dürfen, offiziell, aber trotzdem wirst du ja 3 Currywurst-Hotspots für mich haben, oder?
Gar nicht so einfach. Du hast recht, gerade in meinen vergangenen Zeiten habe ich eher die Currywurst von der Tribüne gerochen, als dass ich sie selber habe konsumieren dürfen. Wie übrigens so einiges anderes, was man so von den Tribünen riecht. Bin natürlich aber auch das ein oder andere Mal, man darf ja auch ein bisschen cheaten, war natürlich gerne mal im Viertel in der kleinen Pause unterwegs. Ja. Dort gab es immer hervorragende Currywurst. Dann zu später Stunde, wenn man sich dann doch vielleicht mal als Profi auf die Reeperbahn verirrt, glaube ich, dass man an Lokulus, an dem Currywurstladen, an der Davidwache nicht dran vorbeikommt und auf dem Weg nach Hause vielleicht nochmal eine Portion mit aufschnappt. Ansonsten Viertelnähe am Pferdemarkt bei Schorsch, das kann man auch mal machen.
Das ist eine sehr gediegene und sehr gute Auswahl, würde ich sagen, als Unbeteiligter. Nee, also das wären so auch meine Stationen. Finde ich sehr gut. Schnecke, ich wünsche dir vor allen Dingen ein gutes Händchen weiterhin als Trainer.
Vielen Dank, ahoi.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.